Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antjes Freundebuch. Ich bin Antje Schumacher, ich habe ein Freundebuch und damit fahre ich mit freundlichster Unterstützung von Fritz Kohler zu verschiedenen Musikern und wir füllen es dann gemeinsam auf. Aus, meine ich. Ich hoffe, ihr habt dabei dieses Gefühl, so mit uns an einem Tisch zu sitzen. So habe ich mir das nämlich überlegt. Und heute sitzt an meinem Tisch in der Küche Aki Bosse. Mit Bosse bin ich 2016 das allererste Mal auf Tour gegangen und habe sehr viel gelernt, bin immer noch sehr dankbar für diese großartige Zeit mit sehr vielen guten Menschen. Und ich bin schon sehr, sehr lange Fan von seiner Musik und er gibt viel Gutes weiter. Und deshalb freue ich mich umso mehr, ihn jetzt begrüßen zu dürfen bei Antjes Freundebuch mit Bosse. Viel Spaß. So, guck mal, das ist dein Buch.
Da muss ich reinschreiben, oder was?
Ja, also wenn das für dich fein ist.
Jetzt sofort, oder was?
Ja, also während wir reden, okay. Werde ich dich diese Frage stellen.
Bin ich drauf? Hörst du alles?
Ja.
Musst du nochmal abchecken?
Nee, guck mal, ich sehe ja hier, dass es so...
Wegen Sportsocken und so?
Ja. Wenn du redest?
Ja.
Dann schlägt das hier ein bisschen aus.
Kannst du ranstellen, ja.
Stört dich das?
Mich stört dir gar nichts.
Sportsocken, ja.
Nee, finde ich richtig gut.
Zur Erklärung, ich habe den Popschutz verlegt von dem... Diesen schwarzen Püschel, den man da drauf setzt. Deswegen haben wir jetzt einen ollen Sportsocken von mir oben drauf gesetzt.
Ich habe mal meine, zum Album Wartesaal, habe ich mal einen Song eingesungen, der noch nicht fertig geworden ist. Im Haus Auensee in Leipzig mit dem SM-Schurmikro und Sportsocken drüber.
Nein.
Ja, von meinem Pianospieler.
Geil.
Ja, das war der komplette Gesang. Da gibt man sich 2 Jahre lang Mühe und weiß nicht, leiht sich die teuersten Mikros der Welt und am Ende ist der Gesang nicht fertig und dann haben wir den Sportsocken drauf gemacht. Deswegen. Ist aber der denn benutzt, der Sportsocken?
Nee, der ist frisch gewaschen.
Ach so.
Der ist frisch gewaschen, wirklich, ich schwöre.
Nee, ja, das ist okay, es wäre so...
Oder mief das? Mief das?
Es riecht so ein bisschen nach, nach Sport. Nach Schuh.
Erstmal herzlich willkommen.
Danke.
Aki. So, ich mache eben... Aki Bosse sitzt in meiner Küche und der Kühlschrank...
Du musst den Kühlschrank ausmachen.
Das ist nämlich der...
Jetzt ist es besser.
Ah, das war der Gefrierschrank. So. In meiner Profi-Studio-Küche, in der hier die Schaumstoffwände umfallen und der Kühlschrank noch so.
Hast du den Leuten schon mal gezeigt, wie es hier aussieht?
Nee, vielleicht mache ich gleich mal ein Foto von dir, wie du hier sitzt.
Das ist eine sehr schöne Küche, muss man sagen. So, wie man sich eine gute Küche vorstellt. Alles ist so ein bisschen abgehangen.
Ja.
Ganz professionell. Genau.
Und abgefallen auch. Guck mal, da ist unser Regal runtergefallen letztens.
Da kannst du jetzt eigentlich diese Eierverpackung jetzt noch ranmachen.
Stimmt.
Wie früher, im Jugendzentrum. Einfach alles für einen Podcast, alles für einen Sound.
Ja. Du, Maike, wir können jetzt kein Geschirr mehr hier hinstellen. Jetzt kommen hier die Eierschalen und Podcaststudio wird das jetzt hier.
Genau, du hast richtig viel eingekauft auch, ne?
Ich habe ja ein bisschen was.
2 Croissants, ein bisschen Obst,
ja, Nata. Ich dachte, du darfst ja nicht verhungern hier. Bist ja viel unterwegs jetzt. Muss ja jemand darauf achten, dass du auch gut isst.
Ist immer auch gut für die Zuhörer, wenn man dann mit vollem Maul...
Ja, so zwischendurch so...
Stimmt. Genau.
Aber ein Glas Wasser. Möchtest du ein Glas Wasser?
Nee, ich brauche gar nichts, dankeschön.
Sehr gut. Wie heißt du denn, steht da drin? Ich heiße...
Achso, wir machen das jetzt hier so live durch, genau. Oder das ist Büchlein?
Wir gehen jetzt zusammen dieses Buch durch.
Ich heiße Bosse. Mein Künstlername ist Bosse.
Hättest du dir aussuchen können, wie du heißt, wie hättest du dich genannt? Also als Kind?
Ach, ich fand das so, also als ich rauskam, haben sie direkt Aki gesagt. Und alle nennen mich irgendwie Aki. Also ja. Axel Gips nennt mich, weiß ich nicht, bei der Sparkasse nennen die mich noch so oder so. Aber sonst eigentlich alle Aki. Deswegen, da hätten sie gleich Aki sagen können. Aber ich will jetzt meinen Eltern auch nicht einen großen Vorwurf machen. Spitznamen sind manchmal völlig in Ordnung.
Ja, nö.
Genau.
Ach.
Ich wurde immer nur Axel genannt, wenn es richtig Ärger gab. Dann hat meine Mutter das zu mir gesagt. Sonst war immer alles Chugi mit Aki.
Hast du einen Doppelnamen auch?
Nee.
Sonst wäre so der lange Name.
Axel Maria Bosse.
Ja, genau.
Aber nee, leider nicht. Nee, ich komme ja schon aus so einem kleinen Dorf und ich glaube so, ey, Doppelnamen, da kriegst du richtig ein paar hinter die Löffel.
Ich hätte manchmal gerne einen gehabt.
Ja.
Ich bin auch auf dem Dorf, so, aber manchmal so einen Zweitnamen. Aber auch vielleicht nur, weil meine große Schwester einen hat, wollte ich auch einen haben.
Ja, genau. Also viele, viele wollen das. Gerade wenn man da so ins Jungschauspieler-Metier geht oder so, ist das ja auch immer gut, wenn man noch so ein Sophie oder so dran hat. Aber nee, meine Eltern, die waren da eher so, das muss so kurz und knackig sein wie so ein Trecker. Treckername.
Cool. Wenn du magst, kannst du das jetzt gleich ausfüllen, wenn das für dich kein Problem ist.
Natürlich.
Ich möchte dich nicht.
Ich heiße.
Genau.
Oh Gott.
Ich habe dir 3 Stifte hingeschrieben.
Ja, der geht schon auf jeden Fall.
Der ist am schönsten eigentlich.
Dann schreibe ich mit dem weiter.
Genau.
Soll ich jetzt einfach weiter die Liste durchgehen, oder was?
Ja, wir gehen das zusammen durch.
Oh, der schreibt aber schön.
Und zwischendurch frage ich dich noch andere Fragen.
Ah, sehr gut. Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an. 38. Das ist auch mein normales Alter. Ich habe nie so, muss jetzt beim Alter nicht so oft lügen.
Wirst du oft jünger oder älter geschätzt? Oder?
Oft jünger, komischerweise. Also jetzt nicht so im, aber schon, genau, manchmal werde ich auch gesiezt. Kommt auch immer darauf an, so wie meine Tagesform ist. So, ich kann schon richtig alt aussehen,
ja,
wenn ich so durchgehend nudelt bin. Und kann aber auch jung aussehen, wenn ich so frisch rasiert bin und gerade, weiß ich nicht, vom Sport komme. Dann denken manche,
da kommt der 20-Jährige.
Ja, genau. Wenn ich dann irgendwie so, weiß ich nicht, ein 187-Cap trage oder so, dann denken die eben, ich bin 18. Na, kommt immer drauf an. Wenn ich mein Gesicht ein bisschen schmaler mache. Nee, aber ansonsten ist das schon so mein Alter. Und lügst du oft beim Alter? Du bist noch so jung, du lügst nicht.
Ich lüge nicht, nee.
Nee.
Also ich werde oft älter geschätzt, aber...
Wie alt bist du nochmal?
26 bin ich.
Ja, ne?
Ja, ich bin ja, aber auch immer fein mit meinem Alter gewesen, ja.
Ja. Ja, aber guck mal, ey, du lebst gesund, du rauchst nicht, du hast einen super Beruf, hast sehr gute Haut.
Oh, vielen Dank.
Ja, gutes äußeres Erscheinungsbild.
Meine ältere Schwester, und die ist wirklich 10 Zentimeter größer als ich, die wird immer jünger geschätzt als ich jetzt mittlerweile.
Hm.
Also viele denken, dass ich die Ältere bin. Und irgendwer meinte mal, weil sie so ein Babyface hast und ich find, mein Gesicht ist vielleicht schon verlebter. Dann denke ich so, ja, toll, vielleicht habe ich mir gefallen. Vielleicht meine Stimme tiefer, das kann sein.
Ja.
Sowas ist ja auch nochmal was.
Ja, genau. Und ansonsten... Aber also ich habe das auch, ich wohne eben nicht so weit weg von so einer Schule, wo eben so Leute hingehen von der 5. bis zur letzten Klasse so. Und ich finde es dann manchmal schon krass, dass ich dass man manchmal nicht mehr weiß, ob jemand 16 ist oder
ja,
36 oder so. Genau, ich glaube, daran merke ich auch, dass ich alt geworden bin, dass ich da das einfach nicht mehr so richtig unterscheiden kann. Außer Geil. Man spricht mit den Leuten, ne?
Stimmt.
Und ansonsten ist ja die Wahrheit, dass einfach auch so viel 16-, 17-Jährige haben auch einfach schon so viel teilweise durch. Dann haben die auch einfach so ältere Augen, ne, oder so.
Voll.
Dann weiß man gar nichts mehr.
Ich finde auch, Alter ist so unwichtig eigentlich. Ich finde, fand Alter immer blöd, vor allem wenn man das halt so als Schubladendenken auch nimmt. Also weißt du, wenn jetzt jemand 50 ist und sagt was ein 16-Jähriger sagen würde und dann so, oh, der ist 50, der darf das nicht mehr sagen. Und deswegen habe ich mich dagegen auch manchmal so gewehrt, zu sagen, wie alt ich bin oder so Alter überhaupt nachzufragen im Gespräch, wie alt bist denn du, um mich selber davor zu schützen, Vorteile zu haben.
Ja, das aber so jegliche Schublade ist ja auch einfach was für dumme Leute.
Ja.
Da muss man sagen, ne? Und da darf man sich dann auch gar nicht so durcheinander bringen lassen. Also ja. Warum? Also. Und mit 26, finde ich, kommt man noch überall gut rein und überall aber auch wieder gut raus. Ich finde, 26 ist ein richtig gutes Alter.
Ja, vor allem hat man noch so diese Ermäßigung.
Ach, studierst du noch oder was?
Ja.
Ich weiß nicht. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt studierst.
Ich habe meine Bachelorarbeit muss ich noch schreiben.
Ach, siehste.
Okay, kein Weitersagen, aber ich bin im 13. Semester.
Ja.
Und,
13 ist so eine ganz bekannte Glückszahl, ne?
13. Semester. Es gibt so einen Film, der auch so heißt. Und das habe ich früher immer, fand ich so lustig. 13. Semester, so lange will ich doch nicht studieren. Aber ich schreibe jetzt noch bei meiner Bachelorarbeit, ja.
Okay, verstehe. Aber siehst du mal. Und diese Vorteile, weil ich war ja noch nie Studentin, ich kenne mich mit diesen ganzen Vorteilen gar nicht so aus.
Doch.
Also du kriegst einfach so Studentenermäßigung und dann kannst du umsonst ins Zoo, oder was?
Ja, Tickets, so, ne? Also ja. Das hier Bahnticket und so ist ja dann in den,
so,
in den Studiengebühren mit drin. Zahlst du einmal im halben Jahr 300 Euro und dann kannst du halt überall und kriegst alles günstiger.
Ach so, die Studenten, siehst du?
Sportsachen günstiger und so, ja.
Genau.
Hat schon was.
Ja. Ich habe irgendwie letztens erst mal überlegt, ob ich nicht auch mal mein Abitur nachmachen sollte und nochmal studieren sollte. Aber mal gucken.
Was würdest du studieren?
Oh, ich würde irgendwas ganz anderes machen. Also, weiß nicht, ich hätte echt Lust, mich mit dem Islam zu beschäftigen oder so. Also sowas, genau. Also irgendwas komplett so anderes, wo ich jetzt wahrscheinlich im normalen Studentenalter nie daran gedacht hätte.
Ja.
Aber ich hätte schon Lust, mich auf irgendeine andere Art und Weise nochmal zu bilden. Aber ich habe eben auch keinen Bock, es halb zu machen. Und im Moment habe ich eben irgendwie noch zu viel zu tun. Aber irgendwann, wenn ich mal so 2 Jahre Pause mache, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann wird sowas passieren. Also dann muss ich irgendwas machen, was nochmal, wo ich nochmal anders aufblühen kann.
Cool.
Ohne Akustikgitarre meine ich.
Ja, ohne, ja, ich habe ja ich habe Musikwissenschaften studiert, einfach weil es mir lag und weil ich dachte, okay, da komme ich easy durch und ich wollte halt was für eine Sicherheit haben. So, so einfach was, ich brauche immer so etwas Abgeschlossenes. Aber zum Beispiel.
Ist das eine Sicherheit, Musikwissenschaften zu studieren?
Ja,
ist das nicht ein totales Gerücht?
Ja, aber es ist ein abgeschlossenes Studium.
Und dann?
Ja, und dann kann ich sagen, hier, guck mal, ich habe so ein abgeschlossenes Studium.
Was macht man denn damit?
Im Verlag arbeiten zum Beispiel oder so.
Welcher Verlag?
Ich habe bei verschiedenen Verlagen, ich habe bei einem Verlag gearbeitet, Bosworth Music, dann bei FKB Scorpio im Booking.
Ja.
Und also im, in den, also da war ich im Ticketing zuständig.
Ja.
Und dann dachte ich so, wenn ich so ein abgeschlossenes Studium habe, kann ich da vielleicht mehr machen.
Ist es wirklich so?
Ja.
Kann man das?
Ja. Es kommt ja auch auf deine anderen Qualifikationen an. Ist ja bei diesen ganzen Geisteswissenschaften so, wenn du nur studierst, kannst du gar nichts damit machen. Aber wenn du nebenher gut arbeitest und dich da weiterbringst, so. Aber Lina Mali zum Beispiel studiert auch Orientalistik.
Es ist so, ne?
Ja, aber glaube ich auch nur so nebenbei.
Das hat sie mir aber auch schon mal erzählt. Aber ich, genau, weil ich frage mich das so oft so beim Studieren und also was diese Sicherheit so, ne? Früher war das ja immer so eine riesengroße Sicherheit. Ja, ich studiere das jetzt und dann ist es sicher und dann bin ich dann in einem sicheren Beruf und so. Und wenn ich mir heute so das Verlagswesen angucke, wie viele Köpfe da rollen und so wie unsicher das alles ist, dann weiß ich eben auch nicht, dann kann es sogar schon sein, dass deine Zeit bei FKP, wo du dich gut angestellt hast und alle mögen dich so, ne, dass es vielleicht sogar mehr bringt. Aber es stimmt, also als,
ja, das Studium,
als an Studium sich obendrauf ist es vielleicht
toll. Brauchst du nichts, also das, da habe ich gar nichts von gebraucht, außer Musik und Recht.
Ja.
Das war wichtig für mich.
So. Aber so hast du vielleicht die Chance, endlich dann auch oben direkt anzufangen, wenn du es fertig hast.
Ja, und du
und nicht im Ticketing.
Ja, also weißt du, du sagst halt, guck mal, das habe ich hier abgeschlossen und dann wirst du einfach automatisch höher. Das ist ja dieses komische System, in dem wir sind.
Ja.
Wenn du halt was abgeschlossen, ein Studium hast, dann wirst du einfach woanders eingestellt, als wenn du erstmal nur deine Ausbildung hast oder halt dein oder gar nichts. Du musst ja, wenn du nur die ganze Zeit darin Jobs, bringt es keinem was. Du brauchst als Qualifikation, um dich zu bewerben, ja schon manchmal.
Ja, das stimmt.
Ein Studium.
Ja, aber bei dir wird es jetzt hoffentlich so sein, dass du einfach jetzt mit deiner Musik und mit deinem Podcast, dass du einfach, dass das einfach gut ist, ne?
Ja, der Podcast ist ja eher so ein Ding, damit wir uns endlich mal wiedersehen, Aki.
Ja, danke für die Einladung.
Und weil es mit dem Mittagessen lange nicht geklappt hat, weil wir beide so...
Du hast ja nie Zeit, ey. Du hast so oft angerufen.
Immer so, ja, ich bin jetzt bald über den Berg mit meinem Album. Ja, aber voll cool, jetzt bist du durch und jetzt ist es bald da.
Jetzt ist bald da, ist offenbar alles fertig. Und ich habe diesmal wirklich auch 2 Monate zu früh abgegeben.
Nee.
Ja, ist mir echt noch nie passiert, aber es war alles einfach dann irgendwann auch fertig. Und weiß ich nicht, manchmal ist das alles einfach nur so ein Bastard, finde ich. Und manchmal geht es irgendwie gut und bei mir wechselt sich das immer. Also ich kann mich noch sehr gut an das Album davor erinnern, an Engtanz. Das war einfach in jedem, also jeder noch so schöne Schnipsel daran war doch irgendwie schwierig, hatte ich das Gefühl. Und diesmal ist das alles irgendwie so entspannt fließend, ohne jetzt so esoterisch zu sein, ist es einfach so gut gewesen. Und dann waren wir allesamt so früh fertig, dass ich gedacht habe, kann ich jetzt auch noch mal mich entspannen? Und genau, habe ich dann auch.
Super. Aber wie gehst du denn an so ein Album ran? Also hast du das Gefühl, dass du mehr Verantwortung hast? Also hast du das Gefühl, du schreibst jetzt Text ist anders, weil du weißt, jetzt hören mehr Leute zu?
Nee.
Nee?
Nee. Also ich, so die absolute Wahrheit ist, glaube ich, dass ich mir ganz, ganz viel Gedanken immer mache. Und dann, wenn es aber dazu kommt, dann hat man ja gar nicht so viele Chancen, außer dass man das so macht wie immer. Also ich habe, ich glaube, meinen ersten Song mit 14 so richtig geschrieben und da hatte ich ein Klavier, eine Gitarre und ein Blatt Papier. Und jetzt denkt man dann irgendwie so, oh, und jetzt muss das irgendwie alles noch geiler werden und so blablabla. Und man denkt über seine Fans nach und meinetwegen auch über das Radio und über Konzerte und wie das alles sein kann. Aber die absolute Wahrheit ist, in dem Moment, wenn man dann anfängt, dann zählt eben nur die Idee und das weiße Blatt Papier, das Klavier und die Gitarre so wie immer.
Ja.
Und auch dieser ganze Logic-Rotz und dieses ganze Zeugs, ne, alles, was man sich dann so kauft und irgendwelche Studioräume oder irgendwelche Reisen, ist am Ende alles nur so, sind gute Ablenkungsmanöver, um einfach von dieser Arbeit abzulenken, nämlich, dass man am Ende ja dann doch wieder nur da sitzt und einfach einen guten Song schreiben muss und einen guten Text und da Bock drauf haben muss. Ich glaube, es braucht immer einen Grund, warum man einen Song schreibt. Und wenn man den nicht hat, dann muss ich oft auch gar nicht erst so anfangen. Genau. Aber so da, ich weiß ja nicht, ist dann eher so die Ruhe, die ich brauche, um das zu machen. Und ich finde, das ist schon ein Beruf, wo man einfach so dolle so durchgebumst wird, ne? Also, wo es immer so druckvoll ist und aufregend und man das alles auch mit Humor sehen kann, aber da, irgendwann ist dann mein Körper immer müde und dann habe ich auch keinen Bock mehr zu tanzen und will auch dann irgendwie, bin dann so durch mit diesem, mit den Leuten und mit meiner Band und mit mir und mit all dem. Und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem ich dann auch wieder Bock habe, ganz allein zu sein und dann so zu schreiben.
Ja, das braucht man auch, ne? Man braucht viel Zeit für sich. Irgendwo. Also diese Ruhe vor allem. Ich meine, du schreibst ja eigentlich, du schreibst doch nicht, wenn du gerade in so einer Pressephase bist, oder? Schreibst, also in dieser, es gibt ja immer diese Phasen als Musiker, diese Ups und Downs. Ich dachte nur, wenn du halt textest, dass du irgendwann weißt, okay, jetzt schauen mehr Leute hin, jetzt bin ich nicht mehr so frei.
Nee, habe ich nicht.
Hast du nicht?
Nee. Ey, diese ganzen Korsette, ne? Also das ist ja so ein Korsett. Weiß nicht, ich hatte früher mal einen Song, den ich immer noch richtig gut finde, der heißt 3 Millionen, ne? Ja. Und wie oft ich dann immer so bei jedem Album versuche, ey, so dieses 3-Millionen-Gefühl, das muss irgendwie nochmal so passieren. Das ist scheiße, also man kann Sachen nicht wiederholen. Ich weiß auch nie, wie Sachen passiert sind. Ich kann nie auf irgendwen achten und ich weiß schon, bei welchen Songs am meisten geheult oder am meisten getanzt wird. Aber allein so dieses Gefühl, so von vornherein dann so zu wollen, ist, glaube ich, immer falsch. Ist für mich alles Korsett. Und für mich ist auch Korsett, was sagt die Presse? Für mich ist auch Korsett, was sagen die Kollegen aus dem Independent-Bereich? Was sagen die Popper? Was sagen die, keine Ahnung, was sagen die alle? Was sagt meine Mutter? Und am Ende, ja, komme ich dann immer wieder zu dem Punkt zurück, dass ich denke, ja, Alter, fuck it. Also, jetzt bist du wieder hier, machst es jetzt schon so viele Jahre, ne? Habe ich jetzt, guck mal, vorhin habe ich eingetragen, ich bin 38, das heißt, ich habe vor 24 Jahren damit angefangen.
Krass.
So, ne, ich mache das so lange. Und habe leider echt nicht so viel dazugelernt. Also es gibt keinen Trick, außer wie gesagt, den ich jetzt die ganze Zeit schon gesagt habe.
Ja.
Gute Idee, eine Gitarre, bitte schreiben. Und dann das mit Ruhe und irgendwie Bock zu Ende bringen. Und dann wird das schon.
Ich glaube auch, da bleibt da ja sonst die Kunst auf der Strecke, wenn du für die Playlisten, fürs Radio oder für die Kritiker anfängst zu schreiben, verlierst du ja auch was. Und am Ende bist du ja dann gar nicht mehr du.
Ja, also immer irgendwas für irgendwen zu machen, das war ja auch nie der Grund, warum man damit angefangen hat. Sondern ja. Der Grund, warum ich damit angefangen habe, war ja, ich habe keinen Bock auf Handschellen, sondern ich habe eben Bock, das zu machen, worauf ich Bock habe. Genau, und alle anderen müssen sich dann leider, also auch wenn ich dann mal richtig Scheiße abliefer oder es irgendwelchen Leuten nicht gefällt, die müssen da durch, ne? Und das ist ja das Schöne bei diesen ganzen Sachen, dass man ja als Hörer auch immer entscheiden kann, was man hört und was man gut und schlecht findet. Ja, und dann da müssen die durch.
Ich glaube auch, dass, also ich gucke mir ja manchmal an, wenn du was postest oder wenn Leute was posten, was darunter kommentiert wird, schaue ich halt auch bei anderen manchmal so hin, einfach weil ich das interessant finde, wie Fans das aufnehmen, wenn was Neues erscheint. Und dann denke ich auch immer so, auch wenn sie erst sagen, da denke ich, da finde ich das jetzt aber zu so oder das ist mir jetzt aber zu so, am Ende können sie das Album kaufen oder nicht und wahrscheinlich werden sie es dann. Also am Ende bist du ja immer noch du. Solange du bist und so schreibst, wie du schreibst, wird denen ja irgendwas am Album doch gefallen. Und auch wenn die ersten Singles jetzt vielleicht denen irgendwie nicht taugen, aus verschiedenen Gründen, gibt es ja dann doch die 8 anderen Songs, wo sie sagen, da ist unser Aki und irgendwie so.
Ach so, ja, aber Festhalten. Ja, aber auch da habe ich so, ich habe jetzt angefangen mit Alles ist jetzt in Augen zu Musik an und ich weiß nicht, ich hab gedacht, die ziehen mir alle so die Ohren lang, ne? Und es ist überhaupt nicht passiert. Ja. Also da schreibt dann mal irgendwie einer, ja, also seit Wartesaal hast du irgendwie keinen deepen Text mehr rausgebracht und dem habe ich dann irgendwie Familienfest geschickt und noch 3 andere Songs und ich kümmere mich dann manchmal auch schon so um so Leute, weil ich dann so denke, also ich helfe dir auch gern weiter, was so meine Kunst angeht, ne?
Ja.
Aber am Ende muss ich eben, wie gesagt, immer sagen, dass ich hatte nie Bock, mich zu wiederholen. Ich hatte immer Bock auf irgendwas Neues. Ja, und ich stehe auf Melodien und ich stehe auf Hooklines und ich will vor mehr als 30 Leuten spielen. Das weiß ich. Aber ich muss mich da gar nicht so doll verstellen, weil ich sowieso immer wieder einen neuen Antrieb brauche. Und je älter ich werde, desto mehr ändert sich auch die Musik. Also so war das einfach von Jahr zu Jahr, kommt da was Neues dazu. Und so, und mein okay, großer, harter Kern an Fans, die wissen das, ne? Also denen ist es egal, ob ich jetzt gerade auf dem Album viel Bongo spiele, sondern da ist denen, glaube ich, wichtig, dass das irgendwie eine gute Qualität hat und dass ich irgendwie gute Sachen sage, ne? Das ist denen irgendwie, glaube ich, das Wichtigste.
Ja.
Genau, und ich habe jetzt gerade bei Augen zu Musik an, habe ich dann so gedacht, oh, da geht's so auf die 12, Alter, weil es echt so, das ist eben, Ich glaube, das ist ein Hit einfach, ne? Und ich hatte noch nie einen Hit. Und ich habe aber diesmal gedacht, ey, warum soll ich mich wehren? Wenn das Ding mir rausfällt, dann haue ich den auch raus. Und ja, nicht einer hat irgendwie schlecht geschrieben, alle schreiben gut. Und ich dachte irgendwie, oh Gott, die wollen jetzt wieder Steine von mir. Aber kriegen sie diesmal nicht.
Ja, cool.
Ja, so ist das eben. Muss man irgendwie, weiß ich nicht. Wie ist das bei dir so? Hast du dolle Angst vor Fanmeinungen und vor Kritikern?
Nee, ich bin ja auch noch nicht so weit. Also ich habe jetzt halt dieses Album auch einfach rausgebracht, weil es das war, was ich war zu dem Punkt. Und ich habe mich in einem halben Jahr jetzt schon echt viel dolle verändert, so würde ich sagen. Also nicht verändert, sondern ich bin halt viele Schritte gegangen in meinem Sichersein. So. Früher habe ich mich noch um alles so, oh, und wie ist es jetzt? Und, aber als dann die Kritiken kamen und ich habe viel Presse bekommen, da war ich habe sehr viel schöne Sachen gelesen, da habe ich mich echt gefreut. Und ein paar waren dabei, wo halt so die in die Finger hochgingen, so, was, das ist ja aber nicht politisch genug. Und dann habe ich auch gedacht, ey, ich fange jetzt nicht an, politische Texte zu schreiben mit 26, um agitierend da rumzustehen. Ich fühle mich damit einfach noch nicht zu wohl. Also klar, ich finde zum Beispiel bei...
Oh, der Wischmopp ist angefangen.
Bei Alles ist jetzt, finde ich es mega. Diese eine Zeit, also du baust es in diesen Song ein, viele dumme Menschen.
Ich habe gelernt, es gibt viele dumme Menschen, die ihren Hass weitergeben, so entstehen Grenzen. Gelernt, der so, Mut, den man gibt, wird zur Liebe, die man kriegt.
Ja. So. Und das ist so eine Sache, ja, ich habe versucht, politische Songs zu schreiben und die klangen bisher alles scheiße. Und meine Songs waren so, wie sie waren, in dem Moment, in dem sie rauskamen und genauso habe ich sie rausgebracht.
Ja, aber es erwartet doch auch keiner von dir eine Eu-Platte.
Ja, genau. Ja, das denke ich halt auch immer so. Ich habe durch meine Social-Media-Sachen so, mich äußere ich mich, aber warum muss ich das in meiner Musik machen? Das war halt die Kritik, dass ich halt keine politischen Sachen oder gesellschaftlichen Dings, sondern und das ist doch voll schön, solange es noch Lieder über Liebe gibt, so. Ist doch, also, das finde ich auch irgendwie schön. Deswegen habe ich nie gedacht, oh Gott, jetzt muss ich das machen, weil der und der Kritiker hat das geschrieben. Und dann habe ich mich versucht, aktiv davon so frei zu machen. Und jetzt bin ich da.
Dann ey, die Befreiung, das ist sowieso das absolute Ding.
Loslassen von dem.
Ja, genau.
Kannst du gut loslassen?
Loslassen? Richtig gut. Also, loslassen kann ich immer dann so gut, wenn ich denke, irgendwas ist so fertig. Und ich kann auch nichts mehr daran ändern, dann bin ich super gut im Loslassen. Ich bin schlecht im Loslassen, wenn irgendwas noch nicht fertig ist oder dann auch so Zeit ist. Also, genau. Mhm. Ich bin schon so ein Beißer. Also jetzt nicht im ganzen Leben, aber so, was so fertig machen angeht und Songs und so Perfektion und so, da muss ich eigentlich immer eher so daran arbeiten, dass ich nicht zu viel Biss habe. Genau. Also ich bin so von allen Musikern, die ich kenne, auf jeden Fall so ganz schön beamtig, weil ich einfach so feste Zeiten habe, weil ich immer mega früh aufstehe und ich brauche eine Struktur, um Sachen überhaupt zu können, so, ne? Auch musikalisch.
Ja, kenne ich voll.
Und so ohne Struktur wäre ich, glaube ich, verloren. Und mit zu viel Saufen und zu viel Feiern und so, da wär ich so nicht kreativ genug, glaube ich. Und deswegen habe ich schon, ich führe so ein ganz normales Familienvaterleben auch und das tut mir eben total gut, weil ich einfach immer um 6.30 Uhr so klingelt der Wecker und ich habe auch Bock, also
ja.
Dann bringe ich eben das Kind in die Schule, so Schulbrot, bam, und dann raus und dann fange ich eigentlich schon an. Und diese Strukturen, die funktionieren aber, glaube ich, nur, weil ich eben Bock habe und weil ich eben auch so ein bisschen Biss habe, ne? Weil ich dann eben merke, boah, Alter, ich muss jetzt irgendwie, ich habe Bock, diesen Song fertig zu machen und ich habe keine Lust, dass der wieder 2 Jahre irgendwo auf der Festplatte hängt, sondern ich will es eben machen.
Mhm.
Genau. Und das brauche ich dann schon, um irgendwie alle 2 Jahre auch ein Album rauszuschießen. Anders geht's nicht.
Ja.
Ja.
Fühle ich. Ja, vor allem diese Struktur. Ohne sowas kriegt man auch den Kopf gar nicht frei. Ich glaube, so Struktur ist ja voll wichtig, um auch irgendwie im Kopf frei zu sein, um dann halt wieder Songs zu schreiben. Weil wenn du halt denkst, oh, jetzt und dann irgendwie keinen festen Abläufer hast, dann passiert ja auch Chaos im Kopf.
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass man braucht da so eine gute Ruhe. Ne? Also das darf dann auch nicht zu viel sein.
Ja.
Also genau, ich finde dann auch, wenn ich schreibe, ist es immer am schönsten, wenn es nicht zu viele Sachen gibt, die ich lieber machen würde. Ne? Also das kann ich jetzt oft auch nicht regeln. So, aber manchmal stört mich das dann, wenn dann, weiß ich nicht, ein Freund aus Istanbul kommt, den ich jetzt 2 Jahre nicht gesehen habe und ich schreibe eigentlich, dann merke ich eben auch, fuck, ich habe jetzt auch natürlich viel mehr Bock, den zu sehen und eine Woche mit dem durch Deutschland zu fahren, als zu schreiben. Und genau, dann fahre ich dann eben auch und muss das dann irgendwie wieder aufholen. Setzt du dir eigentlich deine Deadlines selber? Also machst du das so oder lässt du dir beim Schreiben so viel Zeit, wie du brauchst?
Mache ich so, wie ich brauche.
Ja.
Also jetzt, ich habe schon Songs wieder fürs, also ich habe einfach Songs immer geschrieben.
Aber weißt du, wann du das nächste Mal auf Tour gehen willst, wie dein nächstes Album heißt und wann du es abgeben musst, damit du 2020 alle Festivals spielen kannst? Oder ist es dir eigentlich, oder hast du sowas?
Ist mir eigentlich egal. Also klar, es gibt so Dinger, es gibt so, ja, jetzt musst du das und so machen. Und ich habe Bock auf jeden Fall. Und aber dieses ganze, oh, jetzt musst du hier und dann musst du am besten da. Und ich glaube, ich habe Ziele, also so diese, ich würde gerne dann und dann meine neue Single bringen und ich würde jetzt gerne im Herbst was rausbringen, was einfach nur so erscheint, im Frühling dann die richtige Single und dann am besten schon so im Spätsommer mein Album. Ah, das wäre so mein, aber ich versuche mich daran nicht so, das soll das Ziel sein, aber nicht so, dass, ich versuche mich da nicht so von einklemmen zu lassen, weil sonst bin ich so,
ja, verstehe. Ja. Weil ich brauche das nämlich, ne? Also wenn ich jetzt du wissen würde, Druck. Ich brauche zumindest so einen Punkt.
Ja.
Also jetzt weiß ich eben, okay, mein Album kommt am 12. Oktober, ich muss das 4 Monate vorher im besten Falle abgeben, so, ne? Dann ist es gut für mich, das ein Jahr vorher zu wissen, dass ich irgendwann im Juni oder so, oder im besten Fall im Mai, so einen Tag habe, an dem das so da sein muss. Weil dann habe ich so das Gefühl, dann erst dann fange ich so wirklich, wirklich an.
Ja.
So ernst zu machen. Hat ja immer viel mit Selbstverarsche zu tun.
Abgabe, kurz die Nacht vorher noch. Das komplette Album. So erreichst du mich am besten.
Auf meinem Handy.
Der Stift. Der Stift kommt noch nicht weg.
Per Rufst Telefon? Du mich auf meinem Handy an? Ja. Einfach anrufen. Handy.
Das hast du immer bei dir?
Handy.
Außer heute, da hattest du es falsch dabei.
Ich hatte heute das. Ja. Ich bin so ein Idiot, ey. Ich habe original das Handy meiner Frau eingepackt und es hat sich dann mit meinem Auto verkoppelt und dann hat mich ihre Schwester angerufen, die hat mich total gefreut, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es gar nicht mein eigenes Handy ist. Aber auch keiner mir was gesagt hat. Das habe ich immer dabei. Meine Brille habe ich immer dabei, weil ich nämlich ganz schön nachtblind bin. Und irgendwann, wenn es dann so ein bisschen dunkel wird, dann muss ich die immer aufsetzen. Hier haben wir uns kennengelernt. Wo haben wir uns denn kennengelernt?
Also ich kannte dich nur so, auf dem Feel-Festival bist du auf mich zugekommen.
Stimmt, viel.
Ja, da hattest du meine Sachen gehört vorher.
Ja.
Und dann kamst du angerannt.
Viel Festival ist gut. Ein das schönes Festival vor allem, ja. Ich habe gerade auf dem Pangea-Festival gespielt in Rostock, was so ein bisschen so ähnlich anmutet, nur mit mehr so Surfers.
Ja.
Ganz viel Surfers, ne? Und die haben sich aber auch richtig fein zurechtgemacht. Und die bauen dann da einfach alles auch genauso wie auf dem Feel. Super viel so Gebäude aus Holz und so Bühnen und Orgasmus-Workshops und so. Das ganze Zeugs, Yoga-Stunden. Und ich habe es da alles mitgemacht und war ganz happy nach dem Tag.
Du hast den Orgasmus-Workshop mitgemacht?
Da habe ich nur so, ja, da so 2 Stündchen oder so ging das. Haben wir da alle rumgestöhnt. Und ich, okay. Ich finde es toll, dass es mittlerweile so tolle Feste gibt, die eben anders sind als, also diese großen Teile. So, ich glaube, dass die nächsten Jahre werden so ganz, ganz viel so, so ausgefallene, entspannte Festivals für halb erwachsene Menschen kommen.
Ja.
Die aber Bock haben, hier und da auch mal ein bisschen mehr Ruhe an so einem Wochenende zu haben. Genau. Und das haben die so gut gemacht auf dem Pangea. Ja.
Maike und ich, wir waren auch mal meine Schwester auf einem Festival und als erstes haben wir eine Thai-Massage gemacht, Thai-Massage-Workshop. Und diese 4 Tage, wir sind da so rumgelaufen, auch so mit der Musik und so, das war total schön. So, man startet irgendwie ganz anders und man hat ja auch irgendwie nicht immer so dieses von Bühne zu Bühne rennen, sondern manche Festivals sind ja dann jetzt so.
Ja, das könnte ich eben auch nicht mehr, ne? Also so die Zeiten der Neon-Billig-Sonnenbrille und voll bis oben hin und irgendwie, weiß ich nicht, so der Schlamm irgendwie am ganzen Körper, nicht gepennt. Ich kann es nicht mehr, bin ich zu alt, ne? Also er ist einfach so. Aber genau, aber so ein Feel-Festival oder so ein Pangea oder die ganzen anderen, die es gerade so gibt, die sind toll. Also da würde ich einfach dann auch privat hingehen, wenn ich nicht da spielen würde.
Ja.
Nutze ich das ganze Angebot den ganzen Tag, bin ich ganz happy.
Cool.
Ja.
Ich habe auch überlegt, ich habe mal so einen Agro-Yoga-Workshop gemacht auf dem Feel. Das war super.
Agro?
Agro. Akrobatik.
Ach, ich dachte Agro von Agro Berlin. Ist der, dass der Sido einem dann...
Der herabschauende Hund. Das ist so wütend.
Agro, ach so, also mit so akrobatischen genau, Übungen.
Genau, also zu zweit. Ja, du machst es dann zu zweit und dann gibt es einen, der so die Basis und der andere fliegt dann so da drauf und dann machst du so akrobatische Yoga-Übungen.
Echt, okay. Aber Yoga ist mir so oft eben einfach so ein bisschen zu esoterisch, muss ich sagen. Mhm. Außer Bikram-Yoga, weil es einfach nur heiß und so Nahtoderfahrung, das finde ich gut. ansonsten finde ich immer noch so Yoga und auch so dieses Orgasmusgestöhne da und so. Ja. Ey, mir ist das echt so hart, ne? Also ja. Das hat auch gar nichts mit Spießigkeit zu tun, sondern irgendwie, das geht dann in so einen Bereich, da fühle ich das dann irgendwann nicht mehr. Aber ey, trotzdem, also das ist ja das Schöne, ne? Also nicht nur bei Festivals, jeder darf ja wirklich machen, was er will, außer er ist ein Nazi-Schwein. Und das ist ja wirklich so. Und ja. Die Leute sollen doch einfach, also das habe ich dann auch, also meine Tochter war auch mit, habe ich auch gesagt, ja, guck mal, die sollen doch hier einfach so stöhnen, ist doch richtig gut so, ne? Wenn die sich dabei so wohlfühlen. Und genauso auch Agro-Yoga oder so, finde ich alles richtig gut.
Ja, finde ich auch. Ja. Ich hatte über Instagram ein paar Fragen bekommen und da war auch einmal, die haben deine Tochter, glaube ich, auf dem Deichbrand war sie dabei. Kann das sein?
Nee, das war nicht meine Tochter, das war die Tochter meines Bookers.
Okay.
Ja. Wie das sein kann, dass mein Kind so blond ist.
Nein, wie das ist für sie mit deiner Prominenz oder deinem, also kriegt sie das mit oder?
Ja, ja, die ist ja schon so in der Pubertät, die kriegt ja alles mit. Ja, also die ist voll am Start. Jo, also meine Prominenz, ne, ist ja keine in Häkchen-Prominenz, ist ja eben keine Fernsehprominenz. Also ich habe das so selten, dass ich irgendwo lang gehe und Leute auf mich zugestürmt kommen und Fotos machen oder so, ne? So Til Schweigerich oder so. Das ist ja dann so bei so Schauspielern ganz oft so, ne? Ja. Die dann sich auch noch oft äußern. Sondern bei mir ist es so, dass wenn ich irgendwo lang gehe, dann werde ich eben von Leuten angesprochen, die damit was verbinden. Und das ist immer so sehr auf Augenhöhe und sehr easy. Also ja. Ich bin ja auch noch nie Teenie-Star gewesen oder so, ne? Ich glaube genau, es gibt dann so andere Kategorien, wo das super anstrengend sein kann. Aber es stand noch nie bei mir jemand im Garten, es hat noch nie jemand, weißt du, also das gibt's nicht. Und ansonsten, die ist ja damit so groß geworden, dass ich Mucke mache und dass meine Frau irgendwie Schauspieler hat und dass wir das irgendwie so machen und dass es teilweise eben öffentlich ist. Und die sieht das alles super easy.
Cool.
Aber das ist eben auch so, ey, wir wohnen ja so ein bisschen draußen, ne? Also nicht so Hamburg Innenstadt. Und das ist sowieso alles so dörflich und da, weiß ich nicht, also die führt da ein ganz gutes Leben, hat da so ganz wenig Vorteile und ganz wenig Nachteile draus. Ich glaube, das ist ein ganz normales, tolles Mädchen.
Super. Ja, stimmt, da gibt es ja echt nochmal andere Abstufungen von Prominenz.
Das jetzt. Genau, und ich glaube, es ist auch immer so, kommt auch immer so ein bisschen an, wie man selber so damit umgeht, ne? Sie weiß ja eben, dass ich ein ganz normaler Dude bin, so, und dass ich, ja, und also ich bräuchte das jetzt nicht.
Ja.
Und ich glaube, das merkt die irgendwie, dass es eigentlich easy ist. Genau. Cool. Und wenn sie manchmal angesprochen wird, weiß ich nicht, so früher war das so, ich habe ganz, ganz früher mal in Wuppertal so eine Band betreut für Kika. 1900, schlag mich tot, ne? Und das wird andauernd wiederholt. Das ist so eine super tolle Jugendband aus Wuppertal, da war unser Proberaum. Und den habe ich so in 3 Tagen, mit denen habe ich in 3 Tagen einen Song geschrieben. Ja. Da gab es aber diese ganzen Formate auch noch nicht. Und das wiederholen die total oft. Und immer dann wird meine Tochter wieder auf dem Schulhof angesprochen, so,
nein. Ey,
krass, ich habe den Vater gesehen, der sah mega jung aus und so, voll der flotte Vater, genau, blablabla. Und so oft sagt sie dann eben einfach so, ich bin nicht seine Sekretärin oder so. Ja. So Sätze hat sie dann eben, wenn es dann irgendwann nervt. So, ja.
Ja, witzig. Das würdest du mit 1 Million machen?
Okay. Ja, also ich würde die Million, glaube ich, so aufteilen. Also ich finde ja auch so, ach, ich glaube, ich würde einen Teil meinen Freunden geben, so, und den anderen Teil würde ich, glaube ich, spenden. Ich weiß aber noch nicht richtig, wohin. Genau, ich würde das, glaube ich, so wirklich aufteilen. Aber ansonsten weiß ich nicht. Also bei mir ist es so, ich habe echt genug Kohle, so, ich war noch nie so der Konsummensch, ich brauche keine Riesenvilla, ich brauche das alles nicht. Und ich würde jetzt die Mio jetzt nicht direkt so für mich nehmen, glaube ich. Vielleicht so ein bisschen, dann würde mir irgendwas für einen Garten kaufen oder so. Aber ansonsten würde ich das, glaube ich, schon, weiß ich nicht, ich würde es wahrscheinlich einfach direkt der Welthungerhilfe geben oder so. Ja.
Ja.
Oder Hanseatic Help oder Viva Con Aqua oder so Dingen und Leuten, wo ich weiß, dass das so an der richtigen Stelle ist. Und das sind jetzt auch genau die 3, die ich jetzt gerade so gesagt habe. Ja. Cool. Denen vertraue ich irgendwie und da weiß ich, dass es in guten Händen. Und eine Mio ist eben mega viel. Ne? Also wenn man sich mal vorstellt, dass man Hanseatic Help eine Mio geben würde, dann könnte man wahrscheinlich sagen, dass, weiß ich nicht, für die nächsten 3 Jahre sind alle Bedürftigen und Obdachlosen ringsum und in Hamburg irgendwie versorgt. Hört sich schon mal gut an, ne? Es irgendwie hört sich besser an, als zu sagen, ich habe mir einen neuen, dicken, geilen, weiß ich nicht, Mercedes SLK gekauft oder so. Also, ja. Na, freue ich nicht.
Finde ich gut.
Was würdest du machen?
Ich würde saufen. Nee, ich habe tatsächlich lustigerweise diese Frage gelesen. Und wenn du magst, kannst du es auch. Und habe genau ähnlich gedacht. Also ich habe auch gesagt, erstmal die Hälfte würde ich auf jeden Fall spenden. Und mit der anderen Hälfte habe ich dann noch so überlegt. Und auch so an Familie oder an Freunde halt gedacht. Aber lustigerweise dachte ich, jeder andere antwortet doch auch so. Also ich habe diese Frage ja schon öfter gestellt und auch anderen Freunden. Und dann merkt man aber manchmal so, nee, dann hat irgendjemand gesagt, oh, ich würde erstmal meiner Mutter ein Haus kaufen. Und dann dachte ich so, oh nein, ich habe ja gar nicht an meine Mutter gedacht.
Ja, ja, so. Es kommt aber auch immer so ein bisschen drauf an. Aber deiner Familie geht es doch eigentlich wirklich auch gut, ne?
Ja, da draußen. Voll okay. Also es ist halt nicht, die sind jetzt nicht super reich, aber meine Mutter ist so, die hat halt, ja, ich glaube, die führt ein ganz gutes Leben so. Also es ist jetzt keine, ich glaube schon, dass die manchmal Angst hat so um Altersarmut, so wenn das Thema wird jetzt irgendwie wieder, aber nicht so, dass es jetzt wirklich bedenklich wäre, weil wir sind ja auch sowieso da.
Ja, aber die kann allein von deinen GEMA-Tank geben, da kann sie sich ein richtig schönes Alter machen.
Das wäre schön.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, das ist halt so, ich habe halt in dem Moment denke ich so, ah stimmt, ich habe ja gar nicht an die gedacht. Aber lustigerweise bin ich davon ausgegangen, dass jeder diese Frage auch so beantwortet, mit der Hälfte erstmal spenden und mit dem Rest dann gucken und vielleicht noch mehr spenden. So.
Ja.
Also erstmal ein paar Brunnen bauen oder so und dann witzig, dass du das auch sagst, weil ich dachte schon, ich bin komisch, wenn ich
Nee. Also ich glaube, das ist auch wirklich eine Standardantwort, aber die ist wahr. Aber wenn man jetzt wirklich mal eine Mio so bekommt, bin ich echt mal gespannt, was man damit macht.
Stimmt, ne?
Ja, ja. Also genau. Aber ist doch schon, ich weiß nicht, Kohle ist immer so eine komische Sache, ne? Also sowas dann Freunden zu geben, ist auch, also so den Allerengsten könnte ich das geben, bei denen eigentlich das Gefühl so, ich bestech die jetzt, damit die ein besseres Leben haben, dann müssen die immer mega nett zu mir sein. Das ist auch dumm. Also ja. Genau, und deswegen am Ende bleiben wahrscheinlich wirklich dann nur die zwei, drei besten Freunde über und ein paar Bedürftige und echt die Eltern, ne? Stimmt.
Ja, so wer es halt braucht, ne? Also ich meine, die Eltern brauchen das ja, also irgendwie so Sicherheiten schaffen, so für die fürs Alter, für die?
Ja, ja, oder? Aber, also,
aber genau, dann,
das kommt auch immer so auf die Familienverhältnisse
ja
an.
Ja.
Wenn ich jetzt so eine Mutter hätte, die irgendwo in der Platte hängen würde so und ganz vereinsamt wäre, dann hätte ich es auch gesagt, komm ey, ja, ab nach Malle bis zum Lebensende, lass dir richtig gut gehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, meinen Eltern geht es ganz schön gut, ne? Und dann, ich weiß nicht, die würden jetzt auch sagen, was schenkst du uns Geld, bist du bescheuert?
Ja, glaube ich auch.
Na, hau ab.
So. Es geht ja auch nicht darum, dass sie sich dann was kaufen können, sondern einfach um so, hey, zum Anlegen oder irgendwie sowas geht, dann kann man ja auch gucken.
Erstmal eine Weintraube.
Ja. Ja.
Nächste Frage.
Zu dieser Musik halten meine Beine nie still.
Es gibt eben eine ganz, ganz alte Leidenschaft bei mir und auch so in meiner Familie und das sind die Ting Tings. Und die Ting Tings mit der Sängerin Katie White, die eigentlich gar keiner mehr so richtig kennt, weil die haben echt wirklich nur ein wahnsinniges Album gemacht und danach dann irgendwie sind sie so komisch technoid geworden.
Ja.
Finde ich, ist immer noch so eine meiner tollsten Bands, weil ich die einfach gut finde.
Und das ist That's Not My Name, oder?
Ja, ja, genau.
Ja.
Genau.
Geil, muss ich mir mal anhören, wenn die so gut sind. Oder war dieser Song, bevor die Technoid geworden sind? Oder
ja, ja, genau, das war das erste Album.
Okay.
Ja, Ting Tings.
Ting Tings.
Ist auch einfach ein Chef-Bandname.
Kann ich. Kochen kannst du sehr gut, oder?
Kochen kann ich. So sagen. Man darf das selber nicht so sagen, aber da mache
ich jetzt nicht mehr. Ich habe dich einmal angerufen und da hast du gesagt, du, ich koche hier gerade so ein Steak und dann koche ich noch hier das und dann nebenbei mache ich noch so eine Fosuppe. Und
ja, ja. Aber das ist schon so, also man muss eben sagen, bei meiner Frau, ne, also meine Frau ist Halbtürkin und in dem Punkt sind wir uns wirklich so krass einig, dass wenn man Gäste bekommt, dann kriegen die es bei uns sowas von um die Ohren. Denn bei ihr sind das schon so die türkischen Gene. Also so mein erstes Mal in Istanbul bei der Familie, und da gibt es ganz viele Familienmitglieder, war eben so, dass ich wirklich das erste Mal im Leben so ein Fresskoma hatte. Also dass ich mich nicht im Taxi nicht mehr bewegen konnte. Und genau, und ich ganz schlimm, ganz schwer geschwitzt habe. Ne? Und das ist bei uns auch so, wenn man dann zu uns kommt, dann gehst du auf jeden Fall mit 5 bis 10 Kilo mehr raus. Ne? Und wenn du nicht auf bist, kriegst du richtig böse Blicke von der Hausherrin. Und genau. Und ja, also ich liebe eben zu kochen. Ich liebe auch vor allem für andere Leute zu kochen. Also ja, für mich selber geht es so. Ich brauche gar nicht so viel. So, mir reicht auch, weiß ich nicht, ein Stück Scheiblettenkäse. Aber so, wenn dann jemand kommt, dann kann ich echt gut abliefern.
Cool.
Kann ich mich teilweise auch ein paar Tage drauf vorbereiten.
Ach schön, echt?
Ja.
So richtig.
Ja. Also wenn jemand kommt, ich habe ganz schön viele Freunde, also merke ich auch so bei ganz vielen Musikern und Musikerinnen, dass die gerne kochen. So, weil das natürlich auch ein Teil ist, wo man, so ein Bereich ist, wo man auch so kreativ sein kann und ausprobieren kann. Ich glaube aber, dass ich das gern mache, genauso auch wie, so ich liebe ja Floristik, Gartenarbeit, japanische Bäumchen und so, ne? Also ich liebe eben Blumen und Pflanzen dass es auch so ein Bereich ist, den ich, glaube ich, brauche, um aus dem schäbigen Club mal rauszudenken. Also, ne? Also wenn ich dann eben so, kennst ja, also wenn man dann so einen Monat unterwegs ist und einfach nur spielt und nur macht, dann brauche ich die Natur und ich brauche irgendwas, wo ich grabe und wo ich mir das angucke und das wächst so. Mhm. Oder ich gehe in die Küche und verarbeite das dann. Und ich stehe einfach auf diese ganzen Sachen. Also Kochen und Garten ist so meine, das ist so meine Chill-Out-Area, wie sagt man, ja.
Ja.
Kochen, okay. Witze erzählen, echt richtig schlecht, gar nicht. Kann ich nicht erzählen. Die einzigen Witze, die ich kann, sind irgendwie aus dem Fest und Flauschig-Podcast von Olli Schulz, wo der immer gute Witze hat. Wirklich, das sind die einzigen.
Die muss ich mir mal dann aufschreiben. Ich kann auch keine Witze erzählen. Ich kann mir das auch nicht merken.
Er hat letztens einen erzählt, den finde ich zum Beispiel ganz gut. Der geht einfach so, steht ein Dalmatiner an der Rewe-Kasse und dann fragt die Kassiererin, sammeln Sie Punkte. Das ist aber auch nicht geil. Das ist, also habe ich gar nicht angekreuzt. Zelt aufbauen?
Ja.
Kann ich, glaube ich, wirklich sehr gut. Habe ich eben gerade mit Hanseatic Help so eine Sammelaktion gemacht. Dein Zelt kann ein Zuhause sein, auf dem Hurricane, auf dem Deichbrand. Und das ist ganz schlau, weil die ganzen Festivals an so einem Montag, wenn die alle abreisen, sehen ja wirklich aus als weiß nicht, die größte Plastik-Scheißwüste, die man sich vorstellen kann. Ne? Das heißt, die Leute lassen ihre Schlafsäcke liegen, lassen ihre Zelte stehen und ihre Isomatten und so und ihren Müll. Und dann hatten die eben irgendwann die Idee, einfach zu sagen, das kann ich wegschmeißen. Wir sammeln das ein und wir geben das weiter an Bedürftige. Und genau, seit so 2 Jahren sammeln wir das. Und da habe ich eben gelernt, nach so einem Montag, wenn die Leute in ihre Zelte in die LKWs gepackt haben und sie eben nicht weggeschmissen haben, nach dem Reinigen, dass Zeltaufbauen heutzutage mega einfach ist, weil das sind ja oft so Wurfzelte. Mhm. Was schwierig ist, ist eher Zelt einpacken.
Das stimmt.
Da kriegt man nämlich ganz oft dann so eine Ohrfeige von diesen Zeltdingern. Ja.
Weil die es wieder selber aufbauen.
Richtig.
Das stimmt.
Nutlinge finden nicht so gut.
Einpacken.
Einpacken sehr gut. Ohrwürmer pflanzen.
Sehr gut.
Okay, dann stricken. Gar nicht gut. Jo.
Ohrwürmer pflanzen hast du doch. Ah ja, jetzt guck mal, da waren ganz viele so Fragen.
Aus dem Netz.
Am liebsten mag ich an dir und so. Und die habe ich jetzt überklebt. Weil
sind das ja auch schon Fragen aus dem Netz oder was?
Ja, auch. Genau.
Was hast du immer im Kühlschrank? Eine Flasche Racke und ein Stückchen Gruyère. Das ist ein Käse. Ein Greyerzer. Muss aber alt sein. Genau. Käse schreibe ich mal auf.
Ja.
Käse und, ach ja, Milch habe ich auch immer dabei. Und Schnaps.
Sehr gut.
Genau.
Was müsste in der Gebrauchsanweisung zu deiner Person stehen?
Treu. Ungeduld, Treue, Ungeduld, ich mach das mal so.
Mhm.
Achtung, Treue, Ungeduld. Und Energie.
Wie bekommst du neue Energie? Also wenn du irgendwie selber merkst, boah, jetzt gerade bin ich ein bisschen, ist die Power aus.
Ich habe eben selten, dass die Power aus ist. Das ist eigentlich eher so mein Problem. Ja. Genau. Ich brauche echt nicht viel Schlaf. Habe eigentlich immer Bock. Ja. Genau. Und manchmal muss ich mich eben einfach so bremsen. Also früher war so mein Energiehaushalt, der war natürlich viel höher als jetzt. Und das, also als Kind wurde ich jeden Tag mindestens 2-mal zu irgendwelchen Sportarten geschickt, zum Kampfsport und zum Fußball und irgendwo so, dass ich mir einfach irgendwo den Kopf einschlagen konnte, dass ich dann abends wesentlich einpennen konnte. Und so manchmal ist das ein großer Vorteil und das war auch schon immer so und weil ich einfach oft länger kann als andere und auch mehr Bock habe und genau, da auch nicht so loslasse eben. Und genau, und das ist aber auch gleichzeitig der Nachteil. Ne? Also ich muss immer eher so gucken, dass ich irgendwann mit meinem Energielevel mal runterfahre und einfach mal nichts mache auch.
Gönnst du dir Pausen oder wie nimmst du dir Pausen dann?
Na, meine Pausen sind eigentlich eher so, habe ich so wie ich gerade so gesagt habe, also entweder hänge ich an der Elbe oder ich hänge in meinem Acker oder im Garten.
Mhm.
Das sind aber auch alles Sachen, wo ich ja wieder irgendwas tue. Ne?
Ja.
Genau, und das ist eben, das habe ich eben gemerkt, ich bewundere Menschen, die eben sagen können, ganz ehrlich, ich kann 2 Wochen gar nichts machen. Das würde mir niemals einfallen. Also ich kann das mal 2 Tage, also wenn ich dann, kann ich zu Hause auch nur so da liegen und gar nichts machen und einfach so glücklich damit sein, aber spätestens nach 2 Tagen denke ich mir so, Alter, ich muss jetzt einen Baum kaufen und den pflanzen, auch wenn das jetzt nichts mit Musik zu tun hat, oder ich muss eben irgendwas tun, ne? Und genau, ja. Und dann entspannt mich das zwar auch, aber sicherlich ist das sowas, was ich lernen müsste. Noch, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann am besten entspannen. Ich kann eigentlich nur entspannen, wenn ich irgendwas fertig gemacht habe, was mir noch so in Knochen hängt. Also genauso der Moment nach einer Tour. Tolle Tour, großer Abschied, total besoffen. Und dann fährt man nach Hause und merkt, Alter, geil, der Körper ist am Ende. Der Kopf ist voll und leer. Und jetzt kann ich mich irgendwie hinlegen und das einfach auch mal so lassen, wie es ist.
Ja, wenn man was geschafft hat.
Ja, ja, genau.
So, wenn man was abgeschlossen hat.
Ja.
Das ist auch für mich so... irgendwann sollte ich mal meinen idealen Tag beschreiben und dann habe ich gesagt, so morgens echt was erledigen und so was schaffen, also irgendwie alle E-Mails verschicken oder alle das oder was du schon immer auf deinem To-Do hast, das mal abhaken und danach Entspannung. Und 2 Freunde, die dabei saßen, haben mich so ganz komisch angeguckt, weil für die war halt Arbeit gar nicht auf diesem To-Do drauf.
Ja.
Aber ich finde, so einen Tag, wenn du morgens was schaffst, bist du viel befreiter und erlöster, genauso wie so nach Natur, hast du was geschafft, hast du was beendet, was so was auch irgendwie in der, was super viel erlebt so ist oder auch irgendwie sowas sehr viel Energie braucht. Und danach geht's, da kann man dann abschalten. Ja.
Was ist dein allerliebstes Entspannen? Also dein so Freizeit relaxen? Außer, sagen wir mal, außer jetzt auf dem Bett liegen und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas glotzen oder Netflix.
Kann ich tatsächlich sehr schlecht auch nur.
Gut.
Ich kann das ganz, ganz schlecht Dinge anschauen.
Was ist dein Garten? Was ist dein Garten und deine Küche? So, das habe ich jetzt ja gerade gesagt.
Boah, weiß ich, kann ich so? Ich sitze oft da und schreibe so. Oder ich gehe halt.
Nein, das sollst
du ja. Das ist ja das. Ich kann dir das gar nicht so sagen.
Aber du hängst dann schon mit Freunden rum zum Beispiel. Oder isst Kuchen.
Oh, ich liebe Kuchen. Ich liebe Backen, Kochen. Ich liebe es auch für Leute zu kochen tatsächlich. Also wir laden auch hier sehr gerne ein in diese Küche. Maike ist auch wahnsinnig, was Kochen angeht.
Ist auch so eine gute Küche dafür.
Es ist wirklich, und das ist uns auch wichtig. Mein Papa ist ja Biobäcker.
Ich weiß.
Und
ich weiß. Ich kenne auch deinen Bruder.
Ja, stimmt.
Ich kenne die alle. Ja, ja. Aber ich finde das so gut, dass du aus so einer Bäckerfamilie kommst.
Ja, und da haben wir halt einfach sehr viel immer über Ernährung, über Kochen, Backen und sowas halt gelernt. Und halt auch meine Mutter hat immer vegetarisch gekocht, aber ist auch sehr kreativ so irgendwo. Deswegen, das ist schon echt, also Essen, Backen, Kochen ist so das, was ich sehr, sehr viel mache. Und ich kümmere mich auch gerne um andere Leute. Also das ist so das, was ich auch gerne mache. Also tatsächlich ist so dieser Kopf aus, ganz Urlaub ist für mich ganz, ganz schwer. Das, also weißt du, so dieses sich hinsetzen und ein Buch lesen.
Boah, echt? Das kann ich ja immer, also gut, wenn dann irgendwas fertig ist.
Ja, das würde ich halt gerne mal wieder machen. Also so dieses sich hinsetzen und einfach nur lesen, ohne zu denken, oh, da könnte ich auch mal was raus. Also so, das ist ein guter Gedanke.
Ah, verstehe.
Also ja, okay, verstehe. Und nicht weiterzudenken.
Aber da muss man so, glaube ich, immer echt drauf achten, dass wenn man dann, weiß nicht, mit der besten Freundin im Café sitzt und die erzählt einem was und dann sagt sie so gute Sachen und dann merkt man plötzlich, Alter, ich schreibe hier gerade einen Song draus, ich assi und höre da gar nicht zu. Ja. Das Problem hatte ich früher immer, das habe ich mir mittlerweile echt ganz gut abgewöhnt.
Ja.
Ja. Aber welches Buch liest du gerade?
Ich lese gerade so ein Band von Rupi Kaur. Kaur, das ist so eine indische, die schreibt so Gedichte.
Meine Frau liest es auch, genau.
Echt?
Ja.
Milk and Honey ist es, ja. Ich hatte erst den zweiten Teil und jetzt lese ich den ersten und dann lese ich so ein Gedicht und denke dann auch nochmal drüber nach und die ist echt, also manchmal ist es echt sehr krass, was so abhängig so von dem Mann und da ärgere ich mich dann auch manchmal, dass sie so schreibt, weil sie das eigentlich, glaube ich, aber dann diese Erkenntnis, sie selber zu sein und zu sich selbst zu finden, ist immer ganz schön.
Das ist das Beste im ganzen Leben.
Zu sich selber
finden. Ja, klar, Mann.
Ja.
Ja, darum geht es ja auf eine Art und Weise.
Oh, wir müssen, dein ein, was steht da?
Ein prägsamstes Erlebnis im?
Der Kindheit.
Ach, im Kindheit.
In der Kindheit.
Einfach gesagt, das Erlebnis in der Kindheit.
War eine Fanfrage. Habe ich gedacht,
ich glaube, das einprägsamste Erlebnis in meiner Kindheit. Ich habe nicht so das einprägsamste. Ich habe irgendwie. habe irgendwie so viele Sachen erlebt, also sowohl positiv als auch negativ. Ich sag lieber irgendwas Tolles. Also, an was ich mich so oft zurückerinnern muss, ist, wann immer ich schwimmen gehe, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und ich war so mit 5 oder so oder 6 haben wir das immer so gemacht, dass wenn Leute, Pärchen ganz oft bei uns in der Badeanstalt, das war eine ziemlich kleine Badeanstalt, wenn die schwimmen gegangen sind, nachts, um Liebe zu machen oder um romantisch zu sein, haben wir schon da gewartet und haben dann, das kam sehr oft vor, gerade am Wochenende so, ne? Da kamen immer ganz, ganz viele zum Nacktbaden und so. Und dann haben wir, da gewartet. Und dann haben wir die Klamotten genommen und haben die über den Zaun geschmissen, weil auf der anderen Seite war nämlich ein Friedhof.
Scheiße.
Genau, da haben wir die Sachen auf dem Friedhof deponiert und sind dann original, kein Witz, da gab es eben ein Festnetztelefon, da haben wir 20 Cent, also damals noch Pfennige, reingemacht und haben Heinzi angerufen, den Bademeister.
Nein.
Doch, und haben gepetzt. Und dann ist Heinzi immer mit seinem Mofa runtergekommen. Heinzi hat damals auch sehr, also der, den gibt es immer noch, der humpelt eben ganz stark und ist so ein bisschen gruselig, wenn man ihn nicht kennt. Das ist natürlich ein super netter Typ. Und dann ging eben das Licht an und Heinzi kam und die Leute sind aus dem Wasser, haben dann aber gemerkt, dass die Klamotten nicht da sind und dann sind die eben nackt, immer nackt geflüchtet, genau. Und das habe ich so oft in meiner Kindheit gemacht.
Arschig eigentlich.
Ja, dass ich, genau. Das heißt, wir haben immer anonym bei Heinzi angerufen und der kam dann und genau. Das ist so eins, ja, und ganz oft ist so, wenn ich so meine alten Buddies wieder treffe, dann sprechen wir eben oft über so eine Sachen. Und sonst gibt es natürlich so alle einprägsamsten Sachen, also ja, alles von, weiß nicht, es gibt auch ganz viele traurige Momente aus meiner Kindheit, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eher so, habe ich ganz viel so lustige Erinnerungen. Mhm. Also ich habe, weiß ich nicht, ich habe irgendwie... Ich kann mich noch so gut erinnern, meine Eltern hatten immer so einen Partykeller. Da hatte ich dann auch ziemlich früh mein Schlagzeug drin stehen. So der Typ, der bei uns gegenüber gewohnt hat, hatte so eine große Firma für so Fischdosen. Und da, das war mein erstes Schlagzeug, waren eben so riesengroße, also wirklich krass große, wie Bassdrum große Fischdinger, die hat er mir gegeben. Und darauf habe ich dann so rumgebollert. Und manchmal träume ich aber nachts davon, immer noch, das muss so meine allererste Kippe gewesen sein. Und zwar, meine Eltern haben da unten immer rauschende Feste gefeiert und auch mein Bruder, der älter ist als ich. Und meine Schwester und ich sind dann immer morgens, wenn alle noch gepennt haben, auch ganz mini, sind wir immer Bierreste saufen gegangen und Kippenstummel wegziehen. Genau.
Morgens?
Ja, morgens, wenn alle geschlafen haben und verkatert waren. Und es roch dann immer so ein bisschen nach Tzatziki, nach alten so Qualm und nach so abgestandenem Bier und so ein bisschen nach so dieser komische Partygeruch, so der Nudelsalat oder so. Genau. Und da haben wir dann immer geraucht und noch so Bierlagen getrunken.
Geil. Oh Gott. Wie alt warst du da?
Boah, ganz jung, ey. Also, weiß ich nicht. Ganz früh auch schon angefangen, gern zu rauchen.
Krass. Ja, umso schöner, dass du jetzt langsam aufhörst.
Ja, genau. Ich hab es auf jeden Fall echt auch eine Woche nicht geraucht. Und langsam habe ich das Gefühl, dass sich so diese Flimmerhärchen auch wieder aufstellen. Das ist gut.
Super.
Ja.
Das finde ich gut. Was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist?
Wo steht das?
Das Peinlichste, was dir je passiert ist, steht da, wo der rote Kopf so drüber guckt.
Das Peinlichste, was mir, glaube ich, wirklich je passiert ist, ist mir vor noch gar nicht allzu langer Zeit passiert. Und zwar war das ein Lachflash. Also ein Lachflash in einer Situation, die absurd war. Und zwar, es war offenbar ein Gespräch mit einer Frau und meiner Tochter. Genau. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es war offenbar so ein offizielles Gespräch an so einem Tisch. Und ich war irgendwie übermüdet und ich habe wirklich einfach durch so 2, 3 Zufälle, ich glaube, weil meine Tochter einmal kurz mit den Augen gerollt hat, habe ich einen Lachflash gekriegt, der nicht mehr aufgehört hat. Und ich hatte danach wirklich das Gefühl, weil das auch so offiziell war, dass die Frau eigentlich wirklich nur das Jugendamt anrufen kann. Hat sie aber dann nicht. Ich habe mich auch danach 1000 Mal bei ihr entschuldigt, weil es lag auch nicht an ihr. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es war so das letzte wirklich peinlich, was mir passiert ist. Und zwar war es wirklich so, dass ich geheult habe an diesem Tisch. Und es war aber so amtlich, also das durfte man in dem Moment nicht und es ging nicht.
Hä, aber du konntest dann auch nicht aufhören, weil du
Das ist mir ein paar Mal passiert und es war aber einfach so absurd. Ich glaube, es lag so an meiner Übermüdung und Album und keine Ahnung und aber auch an meinem Kind, weil die eben einfach Bock hatte, mich auch zum Lachen zu bringen. Mhm. Das hat die irgendwie geschafft, genau. Und das war aber nicht in dem Moment nicht angebracht so. Ne? Das darf man einfach nicht. Und die Frau dachte dann eben, ich lache über sie, denke ich. Scheiße. Und das habe ich dann aber einig später dann aufklären können, dass es einfach mein persönlicher Lachflash war.
Ja.
Genau, und der ging aber wirklich so 10 Minuten, also wirklich, was ewig lang ist. Eine Minute ist dann krass, schon lang.
Hattest du nicht Bauchweh dann?
Ich musste rausgehen, bin wieder reingekommen, dann haben die nochmal neu eingesetzt und dann kam er eben wieder. Ja, genau. Ja, blablabla.
Geil.
Peinlich. vatermäßig richtig peinlich.
Aber du konntest es ja richtig stellen.
Okay. Ja, aber echt kurz Zeit später. Ja. Also ich musste dann irgendwann eben einfach, wir mussten irgendwann gehen. Also das Gespräch konnte auch nicht zu Ende geführt werden, weil ich einfach mich im Auto noch so abrollen musste. Ja. Was müsste in deiner Gebrauchs...
Ach, das ja, das hatten wir schon. Ah, genau. Hier können wir noch schwimmen und Heinzi. Und da können wir
schwimmen.
Und oh, Heizkette.
Hast du dich verbrannt?
Lachflash. Ja, oh, gut.
Lach. Jo. Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Dass ich finde, dass du das alles äußerst gut machst.
Dankeschön.
Ja, also und zwar, guck mal, wir haben jetzt ja auch schon ein paar Mal zusammen gespielt und so, ne? Und ich finde eben, dass es so selten, dass es so Leute gibt, die da so eine Gabe haben, sich auf der Bühne so zu entspannen und so Kraft zu schenken und so weiter. Ja, könnte ich jetzt noch mega weit ausholen, aber ich will jetzt auch nicht in deinem eigenen Podcast dir die ganze Zeit so Komplimente machen. Aber du weißt schon, was ich meine. Und das, was ich abschließend dazu sagen will, ist, dass das Allerwichtigste, glaube ich, bei dir ist, dass du dich echt einfach nur locker machen musst und genauso weitermachen musst. Ja, mehr ist das nicht.
Dankeschön.
Also da gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu lernen. Denn ich finde eben, ich finde das eben so von Herzen zu machen, und das kriegst du, glaube ich, gut hin, auch wenn du sicherlich manchmal aufgeregt bist oder so, da aber einfach du selbst zu sein und das einfach so zu machen, wie du es immer erträumt hast, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und da muss man sich auch gar nicht groß ändern und sich auch überhaupt nicht voll labern oder verunsichern lassen von irgendwem. Darum ging es ja heute auch schon. Sondern ich glaube, dass du so jemand bist, wo ich das ganz offen und ehrlich sagen kann, dass du einfach da das alles intuitiv, meiner Meinung nach, besser machst und richtiger machst und so als wahrscheinlich deine schärfsten Kritiker sagen oder als du dir manchmal, wenn du selbst zweifelst, sagst. Genau, mhm. Also das finde ich. Und ich finde eben, dass da vor allen Dingen auch bei all der Komplikation und Traurigkeit in den Texten, dass da aber am Ende vor allem Energie bleibt und davon zehren nämlich die Leute deine Musik und das ist nämlich deine Energie, ne, die du denen gibst auf eine Art und Weise. Und dass sie dafür alle ordentlich mal Danke sagen müssen. So. Machen die aber auch.
Machen die auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja, das wollte ich dir immer schon mal sagen.
Danke.
Was ich wollte dir immer schon mal sagen, räum mal dein Zimmer auf jeden Fall. Und du hast eine schöne Küche.
Danke. Ja, die Frage wollte ich eigentlich ändern, weil das ist mir, diese ganzen Sachen sind so persönlich, weißt du, so dieses, das mag ich an dir am liebsten und so. Deswegen habe ich die überklebt, aber da habe ich es vercheckt. Aber trotzdem freue ich mich jetzt, dass du sie doch so beantwortet hast.
Was schreibe ich jetzt hier drauf? Das ist dich. Alles klar.
Ja, das musst du...
Muss ich das machen?
Nee, das musst du nicht machen. Ich habe hier noch optionale Fragen draufgeschrieben. Das sind doch mehr geworden, als ich dachte. Aber die können wir fix durchgehen, wenn du Bock hast. Lieblingsprobelag?
Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ist echt schon seit so vielen Jahren Käse. Einfach der...
Gruyère.
Der alte Gruyère, ja. Ist für mich immer der Sieger aller Käsesorten. Aber ich habe auch einen ganz guten Dealer. Käsedealer. Lieblingssüßigkeit? Bunte Tüte. Ist mir scheißegal, was da drin ist. Hauptsache.
Einfach rein.
Ja. Was steht da? Bestellst du in einem Restaurant mal das Gleiche?
Ja.
Kommt immer so aus Restaurant an. Also es gibt es gibt so ein paar Restaurants, wo ich dann weiß, dass das eine dann besonders gut ist und dann bestelle ich das eben. Aber ich bestelle mir jetzt nicht jeden Tag eine Lasagne. So, das wäre ja wirklich trist. Weiß nicht, aber es gibt so in Berlin, gibt so zwei, drei Läden, die eben einfach Wahnsinn sind. Oder auch hier in Hamburg gibt es so ein, zwei Läden, wo ich eben weiß ich nicht. Wenn ich da jetzt die Spaghetti mit der Parmesansoße und den 8 verschiedenen Pfeffersorten bestelle, dann kriege ich es richtig besorgt, dann bestelle ich mir die auch.
Ja, immer die, ja. Ich habe, was mir wichtig wäre, war zum Thema Willkommen im Wach, weil wir auch mit Fritz Kohler so ein bisschen auf Nachhaltigkeit aufmerksam machen wollen. Wie machst du denn Leute wach? Also wie machst du Menschen wach oder wie hältst du dich wach, was Nachhaltigkeit angeht oder wie lebst du das?
Nachhaltigkeit?
Ja.
Ja, also ich finde, das ist eigentlich ziemlich leicht. Ne? Also über so einen Tag gesehen gibt es, glaube ich, gibt es einfach super viele Situationen, die man sich so angewöhnen kann, um auf Plastik komplett zu verzichten, um Wasser zu sparen. Ja, aber also ich finde gerade so, was so Plastik angeht, Jutebeutel und so sind das so, glaube ich, für alle Leute. Das ist das, so das Einfachste auf der ganzen Welt.
Mhm.
Genau. Und ja, und dann geht es so weiter. Also es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Geldbeutel an, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel seit ein paar Jahren irgendwie überhaupt erst so genug Geld, dass ich auch mal so einkaufen kann, ne? Weil vorher war das für mich so immer auch so unerreichbar, dass ich dann so zu meiner Berlin-Zeit hätte ich gerne im Ökoladen gekauft, ging aber nicht. Also wie, das geht ja gar nicht, ne? Und bei mir ist es schon so, dass ich einfach, ich glaube wirklich zu fast 100% regional kaufe, ich selber anbaue. Ne? Also ich weiß eben, woher meine Sachen kommen, weil ich die ja selber produziere.
Stark.
Ne? Also ich bin so Salat, ich habe so Salate und Zucchinis und Kohlrabis und Tomaten und Gurken und so. Das habe ich das ganze Jahr über, außer wenn dann irgendwann die Zeit vorbei ist, habe ich das aber von mir. Und so versuche ich eigentlich, so umweltschützend, wie es nur geht, zu leben. So, und bei meinem Kind ist das mittlerweile auch so und bei meiner Frau noch viel krasser als bei mir.
Super.
Also das ist nur so als Beispiel. Aber ich finde gerade so, was so diese Plastikvermeidung angeht, deswegen ist es super, dass Plastiktüten jetzt Geld kosten.
Finde ich auch mega gut.
Genau, jetzt muss man nur noch was finden, wo man, also so für diese Grundverpackungen in den Supermärkten und auch gerade von den Öko-Sachen, die ja dann auch immer noch mal extra verpackt sind.
Ja, das ist krass, oder? Also selbst im Bioladen, manchmal denke ich so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Also es ist so frustrierend. Also Maike und ich, wir versuchen wirklich plastikfrei jetzt gerade zu leben.
Ja, das ist total schwierig. Das ist einfach
nicht möglich manchmal.
Naja, klar.
Und dann gehst du da hin und denkst, boah, ist es jetzt wirklich, selbst im Bioladen, oder du musst dich auch fragen, okay, die Vollmilch aus der Flasche, ja, aber so alleine Ersatzmilch, also zum Beispiel Mandelmilch oder sowas, gibt es ja nur in Tetrapacks. Es gibt ja, wir holen uns jetzt selber so Mandelmilchbeutel, um es selber zu machen und so, aber... Also das macht auch einfach manchmal sauer, wenn man einkaufen geht und es ist halt alles noch in Plastik, selbst im Bioladen. Und deswegen finde ich das halt so wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen. Wir haben auch letztens an so einen Hafermilchhersteller geschrieben, ob er das nicht auch mal in Glasflaschen abfüllen will.
Und was sagt halt irgendwie,
kam noch keine Antwort.
Natürlich
aber
nicht.
Wir schreiben nochmal. Aber deswegen finde ich das halt so, so gut, jetzt mittlerweile auch die Entwicklung, dass halt es wie sowas wie Grün und Gerecht gibt von Fritz Kohler oder dass halt Leute wie du das vorleben oder dass halt irgendwie Soul Bottle, diese Flaschen, Glasflaschen, dass Leute jetzt irgendwie ihre eigene Flasche immer wieder verwerten, statt immer neue Plastikflaschen zu kaufen und so weiter. Das finde ich ist halt eine gute und wichtige Entwicklung. Aber man muss halt noch super viel machen.
Ja, aber das würde ja schon reichen, ne? Und ich glaube so, dass dieses, und da zähle ich auch so ganz viel, ich habe ja so ein Kind, was gerade in so einem Alter ist, ne? Also diese Generation der übernächsten Entscheider quasi.
Ja.
Und ich finde eben, sowohl was so das Thema Religion, weiß ich nicht, Nazi-Scheiße, Hautfarben und so, ey, die sind schon so fit in diesem Alter, ne? Einfach auch durchs Netz, aber weil die natürlich auch kommunizieren und weil die eben einfach nicht so stumpf sind wie ich damals. Ich habe mit 12 da gesessen, hatte irgendwie meinen Pullermann in der Hand und eine Wurst, so, ne? Da war ich happy. So, ne? Und ich mag an dieser Generation und auch so auf Festivals, wenn ich das so sehe, und ich weiß, es ist jetzt nicht der große Schnitt der Gesellschaft, aber trotzdem rede ich ja mit Leuten, habe ich schon das Gefühl, dass diese frühere McFit, wir machen alle Selfies für Instagram und sind mega sweet und rauchen alle nicht mehr und so und sind total unpolitisch und alles ist so mega fancy. Ja, aber das Leben ist nicht immer nur eine Glitzerparty, so, ne? Dass sie das irgendwie verstanden haben und das ist auch eine Art, das ist der einzige Vorteil dieser komischen Zeit ist, ne? Des Rechtsrucks und dieser ganzen Umweltprobleme und so, dass es natürlich eine Gegenbewegung gibt, die bunt ist und groß ist und wo es wirklich Jugendliche gibt, die sich einfach mit diesen Themen beschäftigen und die ganz klar sagen, ey, natürlich habe ich hier kein Plastik mehr am Start und natürlich werde ich jetzt politisch, weil ich mir das nicht angucken kann und ich setze gerade total viel darauf und ich glaube, dass da, dass es eine tolle Generation ist, so die zwischen 12 und 17, 18-Jährigen.
Ja, aber du bewegst dich natürlich da auch so in deinem, also klar, deine Tochter ist ja von dir auch irgendwie beeinflusst irgendwo oder halt ist ja auch eine wache Person oder auch auf Festivals, die ja auch eher alternativ sind, bewegst du dich ja auch eher in dem Kreis, ne? Also die halt so denken.
Ja, ich finde.
Bekommst,
Ja, deswegen meine ich auch, das ist jetzt nicht so der Durchschnitt der Gesellschaft,
ja.
Aber ich finde eben toll, dass das überhaupt gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das sind schon die Leute mit den Ideen, ne? Und ja, ich finde eben das, sorry, ich fress gerade einen Natter.
Das ist voll in Ordnung.
Ja, aber das Thema Umwelt muss auf jeden Fall ganz klar echt ein Schulthema werden, ne?
Ja.
Also da frage ich mich dann eben auch, so, dass die Leute dass die Leute dann einfach so immer so viel Geld sparen, ne, an diesen ganzen Sachen, die so früh beginnen. Also wenn man im Kindergarten lernt, was das alles zu bedeuten hat und wie das gerade so entsteht und man vielleicht nur 2 Tage in der Woche hätte, wo man mit einem Biologen oder mit einem Umweltschützer sich Sachen reinpfeift, dann ist es verinnerlicht, ne, weil mit zwischen 3 und 6 sind die Synapsen eben noch so, dass man da besser im Memory ist, aber auch einfach schlauer ist und sich das wirklich merkt und verinnerlicht. Ja, ich bin auf einmal so gespannt, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
Voll. Merkst du denn, dass du, wenn du dich äußerst, zum Beispiel auch über deine, also wenn du was gegen Nazischweine sagst oder sowas, dass du da Gegenwind bekommst oder dass deine Äußerungen irgendwie auf was treffen bei deinen Followern oder sowas jetzt über die Social Media, wo du Diskussionen antrittst oder hast du Angst, wenn du dich äußerst, weil manchmal zum Beispiel bei anderen Musikern, wenn die sich politisch geäußert haben, haben die ja irgendwie krasse Hate-Kommentare oder halt Drohungen oder irgendwie sowas bekommen. Hast du davor Angst, wenn du?
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, ich äußere mich super oft und ich hab wirklich nie von meinen Followern irgendwas, also irgendwie das Gegenteil von Applaus dafür bekommen. Mhm. Das ist aber ja genau das Problem. Also ich glaube, so meine Leute sind eben keine AfD-Wähler. Und meine Leute sind irgendwie, das sind, glaube ich, echt tolle Leute. Mir geht es dann vor allem darum, dass die das dann vielleicht weiterteilen.
Ja.
Und das Einzige, was ich mal hatte, war, also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt nichts bewegen kann, weil sich das da so in meiner kleinen Favela bewegt, weil das stimmt nicht, weil das wird dann schon geteilt und ich glaube, das ist jetzt gerade die Zeit für jeden Menschen, aber vor allen Dingen für uns Musiker und für Künstler und für Leute mit so einem freien Geist und Leute mit Followern, sich natürlich zu äußern. Es gibt aber natürlich andere Bands, die das noch viel häufiger tun müssten, weil da gibt es ja AfD-Hörer als Fan, AfD-Wähler als Fans, so, ne? Und ich musste bei mir jetzt noch nie, also ich habe jetzt gerade gestern ja für diese tolle Veranstaltung in Chemnitz, ne, mit den Hosen und Materia und Casper und Katze, wir sind mehr, habe ich was gepostet, da würde es niemals passieren, dass dann irgendwer da jetzt plötzlich anfängt so rumzutrollen, so rechts, ne?
Ja.
Wo ich das mal hatte, war beim Stinkefinger beim Echo, weil das natürlich eine Großveranstaltung ist, die ganz, ganz viele Leute gucken. Da sind dann schon ganz, ganz viele krasse Drohungen gekommen und genau, also da ist dann das rechte Spektrum, hat sich dann eben sofort auf mich zubewegt und wollte den Shitstorm starten. Hat nicht so richtig funktioniert.
Ja.
Aber so in meinem Fankreis habe ich das nicht. Aber trotzdem bei allem, was populärer ist, egal was, also ich glaube, Max Giesinger, wenn der so einen Post absetzen würde, dann würde das natürlich viel, viel mehr bewegen als bei mir. Weil der natürlich noch viel mehr Mainstream ist und viel mehr von in Häkchen also mehr Leuten gehört wird und so noch breiter gefächert gehört wird. Ne?
Ich fand das krass bei Vis-a-vis. Die hat einen Post gemacht für SOS Mediterrane. Mhm. Und da war es echt krass, was da für Kommentare kamen. Also sie hat halt sich für die mit dieser Weste...
Ja, ich weiß, ja.
Ja, und da war ich echt sehr erschrocken, aber da hat sie halt auch gesagt, so, das ist eigentlich ganz, also aussortiert einmal, ne, bei den Followern, wenn du halt so einen Post machst. Ich habe vor ein paar Tagen halt auch was in meiner Story geteilt von Enno Bunger, was ich sehr schöne Worte, die habe ich dann halt geteilt und darauf kam sehr viel positives Feedback, da habe ich mich total gefreut, dass bei meinen Followern auch schon so Gleichdenkende sind, aber auch jemand, der hat gesagt hat, er findet es halt blöd, dass jetzt wieder mit dem Finger gezeigt wird. Also, dass halt gesagt wird, das ist rechts, das ist links, aber er ist pro Mensch. Und also so von wegen, wir müssen in den Dialog treten, statt halt da drauf zu zeigen und zu sagen, es ist scheiße und jetzt bist du scheiße und du scheiße. Und das war aber irgendwie ganz schön, mit ihm dann auch so zu schreiben. Also dass er sich äußert gegen meine Äußerung und sagt, hey, warum, ne, also
ja, also, da, also
das war halt dann schön, dass man halt überhaupt in diesen Dialog tritt und überhaupt die Möglichkeit hat, mit jemandem dann da über diese Meinung überhaupt zu reden. Und da war
ja, sicherlich, aber da hat er bis zu einem gewissen Punkt, vertrete ich da auch seine Meinung, dass Kommunikation alles ist. Nur Entschuldigung, Alter, ich weiß nicht, ob er schon mal so braunen Leuten gegenüberstand. Ich habe ja gerade in Jamel gespielt, ne, in diesem Nazidorf, ja, ne? Für Familie Lohmeier, die dann eben quasi so eine kleine bunte Insel in diesem braunen Dorf sind, ne? Und die veranstalten eben einmal im Jahr ein Festival. Und da war eben direkt gegenüber, so die Geschichte ist eben so, da wohnt eben ein, das sind zwei Leute aus Hamburg, die sind dorthin gezogen vor 13, 14 Jahren und wussten eben schon, dass da jemand wohnt, der in der NPD irgendwie eine große Nummer ist. Und sie haben sich aber trotzdem nicht abschrecken lassen und sind dahin und haben dann total tolles altes Bauerngehöft gekauft und Schriftsteller und wohnen da so zwischen Äpfeln und in tollster Natur. Stellte sich aber dann irgendwann raus, dass eben der Rest der Dorfbevölkerung peu à peu von den Nazis vertrieben wird. Die haben dann irgendwie, genau, durch Bedrohung und so weiter sind die Häuser leer geworden. Und mittlerweile ist es so, dass die einzigen Nicht-Nazis, die da wohnen, Familie Lohmeier sind. Genau, der ganze Rest ist eben wirklich braun. Und es wurde eben, also, und ich habe schon, weiß ich nicht, habe mein ganzes Leben ja auch dann wirklich politisch gelebt, so, ne, und habe schon oft so krasse Nazi-Skins vor mir gehabt und so, wo man echt so dachte, Alter, ey, es ist einfach so gefährlich und so hohl, aber vor allem so gefährlich. Und da gab es eben dann so 30 Meter weiter das große Nachmittagsgrillen gegen links. Und da waren dann eben einfach mal genau so Leute, die man dann nur auch in Chemnitz gesehen hat. Mhm. Und da kann ich nochmal, um darauf zurückzukommen, nochmal zu dem Fan so von dir, der dann eben sowas schreibt, Kommunikation und Dialog und so. Alter, mit so Leuten, da kannst du nicht in Dialog treten. Da ist Hopfen und Malz verloren. Da muss man einfach auch einmal sagen, auch wenn man Lust hat, kommunikativ zu sein, ey, das sind die größten Vollidioten und die gefährlichsten Wichser, die einfach überhaupt rumlaufen. Mhm. Wo ich das, und da muss man sich abgrenzen und da kann man auch nur das eine sagen, nämlich, Alter, fuck you. So, ne? Ihr seid Unmenschen, ihr seid einfach der absolute Horror. So, ne? Was ich aber verstehen kann, ist, dass man natürlich sich mal fragen muss, wie Leute, die meiner Meinung nach vielleicht nicht einen ganz so hohen IQ haben, aber vor allen Dingen, weil sie da eben mitlaufen, aber trotzdem natürlich in einer sozialen Ungerechtigkeit leben, weil sie sich eben einfach scheiße fühlen und weil es ihnen scheiße geht. Und das ist ja ein ganz anderes Thema. Es hat aber nichts mit Flüchtlingen oder mit Rassismus zu tun, sondern hat eben was mit einem Sozialsystem zu tun, was ja irgendwie nicht zu funktionieren scheint.
Klar.
Genau. Aber das darf man nicht vermischen. Und deswegen würde ich eben davon abraten, mit so Leuten dann zu kommunizieren. Weil es kann nur gefährlich und schlecht ausgehen.
Ja, ja klar, die sagen dann, hier müssen die Alten noch Pfand sammeln und so, aber das liegt ja dann einfach an dem Rentensystem bei uns und nicht daran, dass jetzt Flüchtlinge kommen. Also es ist ja immer so dieses, die vermischen das halt im Kopf und da müssen ja ganz andere Dinge passieren.
Ja, das sind Chemnitz, sind einfach totale Rassisten.
Ja.
Es sind einfach Skinheads gewesen.
Ja.
Die schlimmsten Hools, die schlimmsten Skinheads, so Leute, mit denen, also denen willst du nicht begegnen. Jetzt ist die Zeit für jeden, ne? Also wirklich für jeden. Jetzt ist die Zeit der Haltung.
Ja.
Weil jetzt gerade entscheidet sich das, ne?
Ja.
Also, ich weiß nicht. Also, so dieser ganze AfD-Wahnsinn und so weiter und diese ganzen so Sprüche im Netz, die auch plötzlich nicht mehr angezeigt werden, ne?
Mhm.
Das darf man jetzt ja wieder sagen. Und so dieses ganze Zeugs. Es ist so schlimm und so schrecklich. Und ja, und wer, wenn nicht wir Künstler, die nun so viele Jugendliche und so viele Menschen und also wirklich eigentlich jeden erreichen können, wer, wenn nicht wir? Also wir sind's.
Ja.
Da gibt's noch Sportler, ne, die sicherlich und noch krass, so die krassesten Hip-Hopper und so, die vielleicht noch mehr Follower haben, aber dann war's es eigentlich auch schon, dann kommen schon wir, wie Popper.
Kaffee oder Tee?
Kaffee. Tee ist nicht mein Ding.
Wofür bist du dankbar?
Ich bin wirklich für so vieles dankbar, aber ich bin immer sehr dankbar für Gesundheit, für mein Kind und für, ich bin echt so ganz ehrlich, also jetzt auch so, wo ich das Gefühl habe, vielleicht ist die Hälfte so um oder so, bin ich echt dankbar für jeden Tag mit einem einigermaßen fitten Body und einem fitten Brain. Wirklich, da bin ich richtig happy. Und wenn ich so, aber vor allem bin ich echt dankbar über mein Kind. Also wenn ich die so morgens so lang wackeln sehe, dann denke ich immer so, ah, gut gemacht, alles gut.
Super. Und das beste Gefühl der Welt?
Das beste Gefühl der Welt sind immer, glaube ich, Gefühle, die nicht so richtig viel mit der Welt zu tun haben. Also die immer, wo man so das Gefühl hat, man schwebt so einen halben Meter über dem Boden. Ne? Also sagen wir mal, wo ich jetzt gerade, wie gesagt, bei diesem Orgasmus-Workshop war. Also das hat auch was damit zu tun. Ne? Also Sachen, wo man fliegen kann. Und ich finde eben, dass der Hauptgrund, warum ich, glaube ich, Mucker geworden bin, ist der, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass diese Mischung aus Adrenalin, Gefühl, Gesang und Musik eben und Bass und Leuten vor der Bühne, dass das irgendwie was mit mir macht, dass man so, das würde ich jetzt so als in dem Moment beschreiben.
Mhm.
Also ich bin dann so im Moment, dass ich über nichts nachdenke, sondern einfach nur ein so gutes Gefühl habe. Und genau, und das sind, glaube ich, die Sachen, wo man dann das Gefühl hat, man schwebt so einen halben Meter über der Erde.
Ich mache das nur bei meinem. Ja, das stimmt. Also die, die gar nicht... Ich hatte das mal einmal in Berlin auf dem Konzert.
Als du so schlimm Drogen genommen hast?
Nein.
Nein, Quatsch. Also ganz viel.
Ey, aber lustigerweise, ich habe so ein One-Line-A-Day-Tagebuch. Also so ein wo du jeden Tag über 5 Jahre eine Zeile drauf in ein Buch schreibst, was du erlebt hast. Und letztens war dein Trabrennbahn-Konzert. Also vor einem Jahr.
Heute vor einem Jahr, ne? Fast.
Ja, irgendwie so ungefähr. Ja. Und da habe ich geschrieben, wow, krass, was kann man alles fühlen bei einem Konzert?
Oh, danke.
Weil ich wirklich da stand und gemerkt habe, das war, nachdem wir auf Tour waren zusammen. Und ich kannte ja sowieso vorher, fand ich deine Musik schon großartig. Und dann aber da zu stehen und auch so mit euch ja besser zu kennen und eure Family besser zu kennen und dich auf dieser Bühne zu sehen und auch so umgehauen zu sehen. Und wie du dann bei Yippie auf die Rolli-Tribüne gegangen bist. Und sowieso, also einerseits so voll Euphorie und so auch irgendwo eine Art freundschaftlichen Stolz, weil ich weiß, wie ihr da alle so hintersteht, in Aki, in Franken, also wie die alle so hinter die Bosse stehen. Und dann zu sehen, ey, hier stehen gerade 12.000, 11.000 Leute.
Nein, 13.000.
13.000 Leute. Mhm. Und ihr habt das irgendwie alles gewuppt. Und da war einerseits so total euphorisch, kriege ich jetzt Gänsehaut. Und Yippie aber auch dann so, also irgendwie war das so enorm. Und da habe ich gedacht, boah, was musst du gefühlt haben bei diesem Konzert? Also wie abgefahren muss dieses Fliegen gewesen sein?
Ja, voll, voll.
An diesem Tag.
Ja, das ist das dann schon. Also das, aber da kommt dann noch viel mehr zusammen. Ne? Also es ist dann eben so, weiß ich nicht, der Abend wurde dann immer, der wurde immer noch schlimmer, also krasser, schlimmer, besser in dem Falle. Weil das war dann schon so, weiß nicht, mein Freund Shishi, so ne, aus Braunschweig, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen, der stand eben rechts am Bühnenrand. Ja. Und neben ihm stand Bela B., der Grund, warum wir angefangen haben, Musik zu machen. Und ja, genau, also nur so. Also ich hatte da so viele Sachen auf der Bühne, mal abgesehen vom Publikum, dass ich da gucke nach rechts und Shishi steht da und daneben steht Bela B. Und ich denke so, Alter, Shishi, hätten wir das mit 12, 13 gewusst, dass irgendwann der eine Typ von Ärzten und auch noch Bela irgendwann bei mir am Bühnenrand steht und das feiert und du stehst daneben und feierst das genauso. Nein, nein, meine Mutter, mein Vater und genau, und so die Schulklasse meiner Tochter, da vorne die ganzen Leute, letzte Konzert für das Album, bla bla bla. Das ist dann schon so viel auf einmal. Dann ist es eben manchmal auch mal richtig aufgeladen, ne?
Ja.
Und deshalb dann auch besonders gut.
Das ist schön. Das freut mich. Ich hoffe, du wirst noch viele solcher Momente haben.
Hey, schauen wir mal. Aber also ich sag nicht nein. Ich sag nicht nein. Aber das ist eben auch dann so. Also danach denke ich mir auch dann so oft, ach, weißt du, ey, man will ja immer mehr, ne? Und alle wollen immer so, und es muss noch mehr und es muss noch mehr. Und ich habe mir dann aber irgendwann wirklich auch gerade nach diesem Konzert gesagt, Freunde, ganz ehrlich, ne? Ey, wenn mir jetzt noch einer nochmal sagt, das muss noch mehr und so, weil so wie es ist, ey, ist es schon mehr als genug, ne? Also ich kann das sonst auch dann so emotional und auch so drucktechnisch, auch wenn es positiver Druck ist, will ich da gar nicht jetzt noch mehr. Das kann doch alles genauso sein. Also einfach noch ein paar Platten machen und irgendwann ist man 60 und dann mache ich vielleicht noch die letzte und dann ist aber auch okay.
So. Ja, aber ich denke das auch. Also einerseits, ich jetzt für mich persönlich, stehe ja noch ganz, ganz am Anfang und denkt dann immer, ja klar, habe ich Ziele. Und natürlich will ich ein zweites und ein fünftes und ein, weiß ich nicht, wie viel das Album machen. Aber manchmal muss ich mir auch so, man rennt immer und rennt und rennt und rennt. Und aber mal so innezuhalten und zu denken, boah, was, jetzt da, wo ich stehe, ist doch voll gut eigentlich erstmal.
Ja.
So, letztens hier im Übel und Gefährlich vor 1000 Leuten zu stehen oder 850 plus Gäste, 950 Leuten zu stehen. So.
Süß, dass du es nochmal kleiner machst.
Aber weißt nee, du, aber so vor diesen Leuten zu stehen und die singen diese Texte, die ich in meinem Zimmer geschrieben habe.
Ja, Wahnsinn.
Und dann da zu stehen und sich mal klar zu machen, ey, hier bin ich doch voll gut. Ich bin hier an diesem Ort, in diesem Zeit, also weißt du, zu dieser Zeit ist es gut so. Und man will dann direkt am nächsten Tag denken und schon, boah, und jetzt kommt's, weiter geht's. Aber man muss auch einfach mal durchatmen und sagen, ey, cool, jetzt bis hier und ich bin zufrieden erstmal.
Ja, genau, aber das ist auch echt eine große Kunst und auch wenn es am nächsten Tag wieder weitergeht. Aber wenn du jetzt an dem Samstagabend dann das Gefühl hattest und so, weiß ich nicht, und dann jemand aus deiner Band so dich anstupst und dann so zu dir sagt, schau, was du gemacht hast. Jetzt sind sie ja alle und alle singen so mit und das ist super gut. Dann gilt es vor allem, das auch zu genießen. Ne?
Ja,
das ist nämlich auch ein Trick, glaube ich, dabei, dass man einfach, dass man so oft immer vergisst, dann so, egal ob das jetzt Musik ist oder was anderes, so Momente einfach mal wirklich von vorne bis hinten einfach auch mal zu genießen, ohne immer ja, so durchgebumst im Kopf zu sein, um immer wieder weiterzudenken. Sondern irgendwie ist manchmal auch gut, dass man mal so sagt, schau, das ist es jetzt gerade, wie toll.
Ja.
Na, Punkt.
So, dann halten wir jetzt mal inne und du isst jetzt noch hier dieses Erdbeertörtchen hoffentlich mit mir. Und ich hoffe, dass es dir gut geht und dass wir jetzt einmal innehalten und sagen, wie schön, dass wir beide an diesem Küchentisch sitzen. Ich freue mich voll, dass du zu Gast warst. Ich drücke jetzt hier nämlich auf Stopp.
Ist das für dich? Danke, tschüss. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch. So. Das war Antjes Freundebuch von Antje Schomaker zusammen mit Fritz Kohler. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt oder dem hier folgt, wenn ihr das in eurer Story verlinkt. Sowieso, wenn ihr Gästewünsche habt oder Fragen, die ihr zum Buch hinzufügen wollt, dann schreibt mir doch über Instagram oder Facebook oder was auch immer. Schickt mir eine Brieftaube. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder bei Antjes Freundebuch. Bis dahin, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit und bis bald.